Streifendienst 1902. Der MSV-Talk mit Tim Gieske und David Müller. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Streifendienst 1902. Heute mal wieder in Originalbesetzung, nachdem die letzten zwei Folgen, glaube ich, entweder mit dir und nicht mit mir und umgekehrt auf jeden Fall stattgefunden haben. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. David Müller ist wieder neben mir hier im Studio von Studio 47. David, hi.
Hi Tim, grüß dich. Ja, war die letzten Wochen halt mal so, ne? Terminlich verhindert, dann hatte ich auch mal frei. Ist auch unfassbar wichtig, sich mal die Tage zu nehmen. Waren ja jetzt auch stressige Wochen zuletzt. Die nächsten Wochen werden ja auch nicht viel unanstrengender. Dementsprechend noch mal ein bisschen frische Luft getankt, noch mal die Akkus aufgeladen und dann geht's jetzt in den heißen Endspurt, ne?
Aber so ganz ohne Sport konntest du deine Freizeit dann auch nicht verbringen, ne?
Nee, das war tatsächlich von langer Hand geplant. Also ich habe ja auch so ein kleines Herz für Tennis und war dann in Stuttgart. Also wir waren ja mit dem MSV in Mannheim noch an dem Samstag und ich bin dann quasi da gleich in der Region geblieben, bin am Sonntag zum VfB Stuttgart gegangen gegen HSV, war ja auch ein sehr torreiches Spiel und war dann am Montag beim WTA-Turnier in Stuttgart und am Dienstag dann in München bei den BMW Open.
Oh. Ist da irgendjemand, den man kennen müsste, der da gespielt hat? Ich bin, was Tennis angeht, ein ganz unbeschriebenes Blatt.
Auch schon. Also ich meine, es sind natürlich ein paar Deutsche am Start gewesen. Die sind immer ein Begriff. Aber ich sag mal so, Alexander Zverev wirst du kennen. Den habe ich leider in München an dem Tag, wo ich da war, nicht spielen sehen. Aber der war bei dem Turnier dabei. Und allgemein, also für die, sag ich mal, Tennis-Nerds. Also da waren bei beiden Turnieren schon Spieler aus den Top Ten insgesamt dabei. Also war doch ein hochklassiges Feld. Ist jetzt, beide Turniere sind jetzt nicht ganz, ganz hoch dotiert, so wie 1000er-Turniere oder Grand Slams, halt so Wimbledon, French Open und so weiter. Bisschen Nerd-Talk jetzt, aber so Teile von den Top Ten sind schon dabei.
Okay, und das hast du dann einfach im vollen Zügen genossen in der Zeit?
Ja, auf jeden Fall.
Super cool. Ja, ich war tatsächlich ja letzte Woche hier mit den Jungs von Ride for Zebra Kids zugange. Ja. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann schaltet da auch gerne nochmal rein. Das war ein echt cooles Gespräch. Ich habe die Jungs auch tatsächlich vor dem Spiel gegen Hoffenheim 2 nochmal getroffen und die haben auch mir nochmal eine positive Rückmeldung gegeben, tatsächlich, dass sich auch nach der Folge nochmal Leute gemeldet haben, auch nochmal Sponsoren dazugekommen sind. Also, falls ihr das noch nicht gehört habt, schaut da gerne noch mal rein und wenn ihr den einen oder anderen Taler vielleicht übrig habt, unterstützt die Jungs von Ride for Zebra Kids. Wir würden uns freuen und natürlich auch die Jungs, die sich da bald auf große Reise machen.
Ja.
So ein bisschen Abstand konntest du also gewinnen vom nervösen Grundrauschen, das den MSV jetzt ja umgibt. So ein bisschen abgeschrieben hatten es die ersten ja schon nach der Niederlage gegen Essen und dann ist es ja zu einem riesen Turnaround gekommen jetzt quasi. 3 Spiele in Folge gewonnen und das hat jetzt eigentlich ja nochmal dazu beigetragen, dass die Hoffnung nochmal viel, viel größer ist. Zu Recht, wir sind auf dem 4. Platz punktgleich mit den Cottbussern und nur ein Punkt vor uns sind dann schon die Essener, also super, super eng. Es ist also super, super kribbelig und in all diese Kribbeligkeit, da kam dann schon doch so ein kleiner Entspannungsmoment und mit dem würde ich gerne starten, denn gestern Abend wurde publik die Lizenz für die 2. aber auch für die 3. Liga, die ist ohne Auflagen erteilt worden. Das ist mal eine schöne Nachricht, oder? Also ich muss sagen, gerade beim MSV eine Nachricht, die runtergeht wie Öl.
Ja, ist unfassbar wichtig, wenn die Finanzen stimmen, ne? Wir vielleicht auch in diesem Zug auch ja gleich noch ein Wort zur Jahreshauptversammlung, die ja dann auch in der letzten Woche stattgefunden hat, wo ja auch die Zahlen präsentiert wurden. Beispielsweise ja Ticketeinnahmen, Merchandise und so weiter, was sich ja alles auch im Vergleich zum letzten Jahr, welches ja auch schon erfolgreich war, aber es gibt natürlich jetzt noch deutliche Zugewinne gemacht hat jetzt in der 3. Liga. Dadurch eine höhere Liga, die Mannschaft spielt erfolgreich, ne, die Zuschauer kommen. Man sieht es ja jetzt auch, ne, gerade hinten raus, der Zuschauerschnitt wird immer höher. Und auch auswärts sind immer viele mit am Start. Also von daher, der Hype ist real, kann man ja so ein bisschen sagen. Und das ist schön und das spiegelt sich auch in den Finanzen wieder. Du darfst ja aber auch nicht vergessen, so Ticketeinnahmen und Merchandise und so weiter, das ist schon bei Bundesliga-Vereinen sehr wichtig, aber gerade für Drittligisten, das hat ja nochmal eine ganz andere Tragweite. Die leben ja davon nochmal ganz anders wie die Mannschaften in den höheren Ligen. Insofern wenn du da das Stadion so voll machen kannst und du da regelmäßig jetzt mittlerweile in den letzten Wochen über die 20.000 hinüberkommst, ist das einfach unfassbar wichtig. Und der sportliche Erfolg lässt es zu, aber wenn man dann auch auf die Ausgabenseite oder Einnahmenseite guckt und es da auch sich gesundet, man sich da konsolidiert, wie man so schön sagt, dann ist das auch ein richtig schönes Zeichen.
Konsolidierung natürlich sehr temporär, würde ich sagen. Das ist in der dritten Liga natürlich kaum möglich. Aber so wie es aussieht und so wie es verlautbart wurde, ist es zumindest jetzt ja auch so, sollten wir diese Saison nicht aufsteigen, kann direkt ein neuer Anlauf genommen werden, soll ein nächster Anlauf genommen werden, was ja auch so viel heißt, dass die Investitionen dahingehend wahrscheinlich auch noch mal weitergehen. Also dass man auch, wenn man jetzt nicht aufsteigt, dass man auch nächstes Jahr erwarten kann, dass da ein schlagkräftiger Kader zusammenkommt. Du hast gerade ja schon mal so ein bisschen die Pfeiler dieses finanziellen Gerüsts so ein bisschen beschrieben. Ich habe da auch noch mal die Zahlen zu, die DNRZ dafür auch noch mal ausgegraben hat. Also die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten betrugen in der Drittligasaison 23/24 rund 2,8 Millionen Euro. In der darauffolgenden Regionalligasaison waren es dann schon 3,9 Millionen Euro, was ja schon sehr bemerkenswert ist, ne? Also 1,1 Millionen mehr. Und in dieser Saison kommt der Verein auf 5,4 Millionen Euro aus Erlös von Eintrittskarten. Das spricht die Sprache, die du gerade auch natürlich schon so ein bisschen betont hast. Und auf der anderen Seite dann auch die Einnahmen aus dem Verkauf von Merchandise-Artikeln. Die lag vor 2 Jahren bei 850.000 Euro. Aktuell rechnet unser Haus- und Hofrechner mit 2,65 Millionen Euro. Also man muss sagen, das hat sich also in Höhen katapultiert. Da hätte man sich selbst vor einem Jahr wahrscheinlich nicht wirklich träumen lassen, weil dieser Halbjahr, wie du es schon gesagt hast, einfach so nahtlos weiterging. 2 Aufstiege in Folge quasi. Einer ist schon durch, der andere ist greifbar. Sowas braucht dann eine Mannschaft und zündet ja dieses Umfeld an. Und ich glaube auch nochmal vielleicht nachhaltiger, als wenn man da jetzt so einen Durchmarsch in Ulm oder einen Durchmarsch in Münster sieht. Da gibt's auch ein Umfeld, aber das ist kleiner und das bricht auch, glaube ich, schneller wieder in sich zusammen, wenn der Erfolg ausbleibt. Wie man das jetzt zum Beispiel ja auch in Ulm zum Beispiel sieht, die ja mehr oder weniger 2 tolle Jahre hatten und jetzt 2 absolute Seuchenjahre. Und dementsprechend, klar, der Erfolg hilft enorm und hoffentlich aber auch eine nachhaltige Entwicklung. Wir haben durch diesen Hype natürlich viele Zuschauer auch noch, nicht nur Zuschauer, sondern auch Mitglieder ist das, was ich sagen wollte, Mitglieder hinzugewonnen. Das ist so ein bisschen dieser nachhaltige Effekt, den ich hoffe, den das Ganze hat. Und wir hatten jetzt ja auch am Wochenende ganz viele Kinder noch im Stadion. Ne? Also es wurden ja Freikarten.
Die Stimmung gemacht haben.
Super geil, ne? Muss man ja sagen. Ey, wie viele Karten wurden da verkauft? Waren es 5.000?
5.600 müssen es, glaube ich, gewesen. Oder 5.500 waren es, glaube ich, so ungefähr.
Und dann war dementsprechend auch die andere Seite, die Südkurve, dann quasi richtig schön voll. Was mich so ein bisschen geärgert hat, es wurde wohl teilweise Karten im Internet angeboten. Ne? Ja, es waren ja immer wieder Lücken zu sehen. Klar, nicht jeder hat die Karten jetzt wahrgenommen, ob das jetzt wirklich Ergebnis dieses Verkaufs von Karten war. Aber das müssen wir einmal ansprechen, weil es hat mich extrem geärgert. Da werden Karten verschenkt und die werden dann, die findest du dann einen Tag später irgendwie auf Kleinanzeigen oder auf sonstigen irgendwelchen Ticketportalen, wo dick draufsteht, dass das Freikarten sind. Die werden dann für 17 bis 20 Euro angeboten. Ey, da geht mir der Hut.
Es ist einfach unglaublich. Ich habe ja eben angesprochen, ich war ja in München und ich hatte auch versucht, da zum Champions League-Spiel zu kommen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber
warst du da nicht gestanden mit so einem Suche-Ticket?
Nein, das Witzige ist, mir wurde hinterher auch ein Video zugeschickt von einem Content-Creator, der das versucht hatte.
Ja.
Und was der für Angebote gekriegt hat, das war ja bodenlos. Also für die Südkurve, also Stehplatz 700 Euro. Also das vollkommen geisteskrank. Ja, es war Real Madrid, aber trotzdem vollkommen absurd. Ne? Und da boomt ja schon der Schwarzmarkt. Ne? Aber ich meine, da sage ich mal so, da haben die Tickets wenigstens auch einen Wert. Aber das ist ja wirklich, finde ich jetzt, um auf den MSV zurückzukommen, das ist ja wirklich absolutes Next Level. Also erstmal eine tolle Aktion, ne, für die Kinder, dass die frei ins Stadion kommen. Und der MSV, wir haben ja gerade über Nachhaltigkeit gesprochen, die hoffen natürlich auch so, dass den ein oder anderen das bewegt, auch öfter zu kommen. Und wie man dann da auch noch, wenn man da diese Freikarten bekommen hat, der Ansturm darauf war ja auch riesig. Ne? Es sind ja auch viele dabei leer ausgegangen, die gerne so eine Karte auch gehabt hätten. Ne? Und dann da das im Internet zu verticken, das ist wirklich, also
das Letzte, oder?
Boah. Das ist moralisch und ja, im Prinzip hat es ja auch mehr oder weniger ja auch eine strafrechtliche Ebene, weil eigentlich ist es ja Betrug, ne? Also du kannst ja nicht etwas gratis kriegen und es dann zu überhöhten Preisen, in Anführungszeichen, aber wenn das dann auch noch gratis ist, kannst du das ja nicht eigentlich so verkaufen. Aber in der Hinsicht muss man wahrscheinlich mal klar sagen, da sterben halt die Idioten leider nicht aus.
Also ich find's schlimm, wenn Leute tatsächlich sich in seiner finanziellen Notlage so befinden, dass sie sagen, ich nutze jeden Notnagel, der sich mir irgendwie bietet, um an Geld zu kommen, Geld zu machen. Und das möchte ich dabei nicht komplett außer Acht lassen, dass sicherlich solche Leute gibt, die quasi in jedem dann irgendwie die Chance sehen. Ich finde es aber nochmal ein Stück weit einfach moralisch verwerflicher, weil es in diesem Duktus irgendwie war, es wird an Kinder vergeben, es soll Kinder ansprechen. Wenn es einfach nur Freikarten sind, die irgendwo, weiß ich nicht, finde ich es auch schon scheiße. Aber ne, weil es einfach diesen Markt, diesen Schwarzmarkt bedient und der einfach Missbrauch Tür und Tor öffnet. Aber ne, wie gesagt, ich mag nicht so komplett darüber walzen und sagen, es gibt sicherlich Leute, deren finanzielle Not groß ist, aber auf der anderen Seite sehe ich das überhaupt nicht, dann irgendwo das einem potenziellen Kind wegzunehmen, das auch vielleicht nicht die Möglichkeit hätte, ins Stadion zu kommen, weil es finanziell nicht reichen würde. Also ne, ich möchte das auf keinen Fall jetzt so verstanden wissen, dass ich Verständnis dafür aufbringe, dass solche Karten an den Markt gehen. Ich möchte nur sagen, ich weiß, dass es durchaus auch in einer Stadt wie Duisburg natürlich finanzielle Notlagen gibt, die manche Leute zu Aktionen veranlassen, die vielleicht für den einen oder anderen überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Aber das soll das jetzt überhaupt nicht irgendwie gutheißen.
Aber es gibt auch viele, die das halt nicht tun. Ne?
Ja, aber trotzdem, ne, mir ist da so ein bisschen die Spucke weggeblieben, als ich das mitgekriegt habe, dass da wohl einige Karten zum Verkauf standen. Und das finde ich einfach uncool. Das nur mal so als nebenbei. Diese Aktion war trotzdem super cool.
Ja.
Und wie gesagt, hilft auch bei der Nachhaltigkeit. Die Zahlen, die wir jetzt gerade genannt haben, die sorgen jetzt erstmal dafür, dass die Lizenz ohne Auflagen da ist, dass wir in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen könnten, dass wir aber auch nächste Saison wahrscheinlich einen schlagkräftigen Kader haben, wenn es jetzt nicht reichen sollte, auf Holz geklopft. So, aber ja, das sind gute Zahlen. Die Nachhaltigkeit, das wird man sehen. Ich erinnere mich ja auch an Zeiten, die irgendwie noch 9000 Zuschauer in die Arena gespült haben. Es geht mir einfach das Herz auf, wenn die Arena endlich ihren Zweck erfüllt. Endlich auch alle Ränge mal voll sind, überall Menschen sind, die Größe genutzt wird. Ja. Das wurde ja schon lange Zeit auch war so ein Kritikpunkt, dass die Arena eigentlich viel zu groß ist und dass so eine Vermessenheit, das eigentlich so ein Ergebnis von Vermessenheit ist. Und jetzt zeigt sich, eigentlich hat die Stadt dieses Potenzial und eigentlich ist die Arena genauso groß, wie sie groß sein muss, um das Potenzial auch abzudecken. Aber das ist natürlich nur auch so gegeben, wenn der MSV weiter erfolgreich Fußball spielt. Und hoffentlich bleiben solche Aktionen dann bei jüngeren Fans hängen, die dann auch vielleicht mal in einer schwierigen Saison trotzdem noch zum MSV kommen. Also, ey, ich bin absolut begeistert, wie das jetzt am Wochenende gelaufen ist. Tolle Aktion mit diesen kleinen Nebengeräuschen mal beiseite. Aber ansonsten eine schöne Geschichte. Und dass wir jetzt nicht noch um die Lizenz hecheln müssen oder es da irgendwie so Störfeuer gibt, auch ganz, ganz wichtig. Thema Störfeuer oder kein Störfeuer, da möchte ich auch noch einmal kurz ansprechen. Du hast es ja auch gerade schon mal gesagt, letzte Woche war ja die Mitgliederversammlung.
Ja.
Und es ist ja jetzt schon länger klar, dass wir den Vorstand wechseln werden, dass unser Vorstand um Christian Stiefelhagen zurücktreten wird, beziehungsweise dann inzwischen jetzt zurückgetreten ist. Es gab aber kaum Nebengeräusche. Es gab ja auch noch mal einen Aussprachepunkt, wo man hätte nachfragen können. Der wurde, so wie ich es gelesen habe, ich muss dazu sagen, wir beide sind zeitlich bedingt, haben wir es nicht geschafft, dort anwesend zu sein. Aber so wie ich es mitbekommen habe, keine großen Störfeuer. Es wird quasi ein Burgfrieden so ein bisschen nach außen hingestellt, damit ja im Prinzip auch nicht weitere Unruhe irgendwie auf die Mannschaft übertragen wird, könnte ich mir vorstellen. Das finde ich sehr, sehr gut. Also es scheint jetzt so zu sein, dass die Übergabe ohne größere Störgeräusche über die Bühne geht.
Ja, das kann ich definitiv so bestätigen. Und es beweist ja im Prinzip auch schon das, was vor einiger Zeit, als Christian Stiefelhagen das bekannt gegeben hatte, und da hatte er ja damals auch schon gesagt, dass er das jetzt ruhig zu Ende bringen möchte. So, und bisher. Ich bin immer so ein bisschen gespannt, weil bei solchen Sachen denkt so mein Journalismus-Mind so ein bisschen, irgendwie, es ist beinahe zu ruhig. Ne? Aber vielleicht ist das auch so ein Ding, wo man dann immer sagt, ja, jetzt in der Situation, ne, bleibt immer alles und viele komische Sachen kommen ja erst deutlich später dann raus. Wenn dann die eine oder andere Seite vielleicht doch nochmal daran ein Interesse hat, dem einen oder anderen ans Bein zu pinkeln, vielleicht passiert das aber auch gar nicht. Und
glaubst du, da werden die Pfeile und Bogen etc. und die Speere erst gespitzt dann für einen möglichen Wahlkampf und dass manche Leute jetzt den Mund halten, weil sie vielleicht potenziell ihren Hut dann bei der Präsidentschaftswahl in den Ring werfen?
Ich kann es mir durchaus vorstellen, aber das ist jetzt rein spekulativ, ne? Und ich denke nur an allgemeine Dinge zurück, wie in anderen Vereinen sowas auch schon passiert ist, dass man dachte, oh, ist alles ruhig und dann hinten raus wurden dann so ein bisschen die Messer ausgefahren, so und so ein bisschen von hinten. Das muss ja aber nicht der Fall sein. So, möchte ich auch mal ganz klar sagen, das ist eine reine Spekulation meinerseits. Aber jetzt erstmal, um im Moment zu bleiben, ist das eine saubere Kiste von allen Seiten und zeigt auch immer wieder, der Erfolg der Mannschaft ist wichtig, dass die Mannschaft sich da nicht irgendwie beeinflussen lässt, dass der Verein sich dadurch nicht beeinflussen lässt.
Das war meine große Sorge.
Eben. Und das funktioniert von beiden Seiten offenbar sehr gut, dass sie zumindest es nicht groß in die Öffentlichkeit dringt. Von daher ist in der Hinsicht erstmal alles gut.
Dementsprechend sind jetzt ja auch schon so ein paar Rädchen in Bewegung gekommen, die dann in Bewegung kommen, wenn eine Neuwahl in die Wege geleitet werden soll. Das sind jetzt Themen, die den Autonormalfan gar nicht so tangieren. Auch uns, muss ich zugeben, ich bewege mich da, und das gebe ich auch gern offen zu, auf ganz dünnem Eis. Worüber spreche ich da gerade? Ich mache es der Vollständigkeit halber, weil es jetzt auch einfach so ein bisschen für die Leute, die vielleicht uns auch zuschauen oder zuhören, die nicht jeden Tag das Ohr am Puls des MSV haben. Am Samstag vor dem Spiel gegen Hoffenheim 2 ist ein neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats gewählt worden. Und das bereits zum dritten Mal. Am Dienstag bei der MV ist, am Samstag ist Martin Sprung der Vorsitzende des Verwaltungsrats geworden. Und ein neues Mitglied ist bereits am letzten Dienstag bei der MV bestimmt worden. Das ist Timon Heimann. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Es sind quasi alles Vorgeplänkel beziehungsweise alles Dinge, die geregelt werden müssen, damit bald ein neuer Vorstand gewählt werden kann. Kannst du da irgendwie Licht ins Dunkel bringen? Bist du da irgendwie ein bisschen firmer als ich?
Also im Prinzip hast du es genauso auch erklärt, ne? Die Wahl soll ja dann auch im Sommer stattfinden. Genauer Termin steht ja noch nicht so ganz fest.
NRZ munkelt, es könnte der 16. Juli sein, wo es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben könnte.
Also schön im Hochsommer. nein, Quatsch. Könnte durchaus passieren. Wie gesagt, offiziell gibt's da noch nichts an dieser Stelle. Aber vielleicht, wenn ihr Mitglieder seid, merkt ihr euch diesen Tag vielleicht einfach schon mal vor. Kann ja nicht schaden, es einfach mal im Kalender markiert zu haben. Ich weiß gar nicht, sind da noch Sommerferien?
Boah, bloß auf, mir sowas zu fragen.
Ja, wir sind da komplett raus, kann ich auch nicht sagen. Wobei, ich könnte es mir ehrlicherweise wahrscheinlich vorstellen, weil vielleicht ja ansonsten viele mit Familien auch noch gar nicht da wären. Aber
Ich glaube, das macht Sinn. Aber ja.
Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Also ihr in den Kommentaren, ihr seid wahrscheinlich am schlausten, ihr schreibt jetzt bestimmt alle rein, ja, Sommerferien sind da noch oder sind alle schon vorbei.
Ja, fällt mir auch ein in den Kommentaren, liebe Freunde. Natürlich habt ihr recht. Letzte Woche. Ey, ich frag die Jungs von Ride for Zebra Kids, spielt Cottbus nicht noch gegen Osnabrück? Und ich habe das Spiel einfach gesehen. Ich habe das Spiel einfach geguckt. Und dann schreibt, ich weiß nicht, der Ferler war es, glaube ich, oder so, schreibt dann da drunter irgendwie, ja, Tim fragt hier blöde Fragen und das Spiel war am Wochenende. Und ich denke mir so, ja, du hast recht. Und ich habe es sogar gesehen. Aber manchmal bin ich einfach völlig durch. Also das nur mal am Rande. Also
das ist mir aber auch passiert. Der Ferler hat es bei mir, glaube ich, auch geschrieben mit Kennedy Okpala, den ich immer noch nach Mannheim verortet habe. Wo ja im Winter das sogar ein großes Thema war, dass der zu Paderborn gegangen ist. Das habe ich ja sogar wahrgenommen. Ne? Aber wenn du dann halt auch in der diese Vorbereitung machst und überall, er steht halt in allen Statistiken noch drin, ne? Und dann, wenn du das so ein bisschen aus den Augen verloren hast, dann vergisst du das auch schnell.
Ja, ey, alles.
Aber dafür haben wir ja euch, ja.
Ne? Alles schreit also nachher irgendwann nach einem Streifendienst Bullshit-Bingo. So quasi verpeilt Termin, verpeilt Spieler, sagt irgendein Fakt falsch. Nein, aber Nein, nur darauf wollte ich nur noch mal eingehen, weil es hat mich natürlich auch auf jeden Fall sehr getroffen, weil ich mir dachte, wie blöd bin ich eigentlich? Ich möchte aber noch mal ganz kurz zu diesem Thema was sagen, weil die NRZ hat dazu, zu diesem Thema Verwaltungsrat und der musste sich neu gründen, noch was geschrieben. Und das möchte ich einfach zitieren an der Stelle, weil es bringt einfach mehr, das dann nochmal irgendwie auseinander zu klamüsern. Der Verwaltungsrat musste sich nach der MSV-Mitgliederversammlung neu konstituieren, das heißt neu gründen im Prinzip. Die schnelle Konstituierung des Verwaltungsrats war eine Voraussetzung dafür, dass sich der Wahlausschuss schnell bilden kann. Nun soll sich auch der wiedergewählte Ehrenrat schnell zusammensetzen. Die Bewerbungsfrist für die Kandidatenteams wird 8 Wochen betragen. Als Termin für die außerordentliche Mitgliederversammlung ist Donnerstag, der 16. Juli, im Gespräch. Das nochmal der Vollständigkeit halber. Das war das, was die NRZ quasi dazu gesagt hat. Also es ist ein weiteres Rädchen und es wird auf den Weg gebracht. Aber das alles ganz ruhig, ohne dass jetzt irgendwie schon mit Schmutz geschmissen wird. Und deswegen dürfen wir gespannt sein, welche Teams jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ihren Hut in den Ring werfen. Der Streifendienst hat das ja damals noch mit Kollege Nils, hatten wir die Wahlarena. Mal schauen, ob wir das dann diesen Sommer auch hinbekommen, ob das mit unseren Urlauben etc. so klappt. Da dürfen wir jetzt auf keinen Fall schon was besprechen. Das hatten wir ja jetzt, als wir die Rückrunde geplant hatten, war das nicht auf unserer Bingo-Card unbedingt. Ne? Also dementsprechend müssen wir natürlich schauen, wie wir das Ganze abgebildet bekommen und ob. Aber ansonsten erstmal auf der Führungsebene und auf der organisatorischen Ebene kein unnötiges Störfeuer. Und ich finde, damit können wir erstmal schließen. Dann natürlich Spiel gegen Hoffenheim 2. Wie war es für dich? Wir saßen ja mal wieder nebeneinander. Ey, ihr habt den allergeilsten Platz. Die erste Reihe unten ist wirklich die allergeilste. Da sitze ich ja nicht immer, da komme ich ja nicht immer in den Genuss. Ja. Aber diesmal saß ich ja sogar noch neben Fabi, der für die Reviersport gearbeitet hat, und dann neben Hermann Kevitz und dir. Und da war ich wirklich ganz genau auf Linie mit dem Mittelpunkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ey, auch durch die Kinder, die da waren, das war einfach so ein geiles Spiel. Und ich hatte keine Sekunde das Gefühl, dass irgendwas anbrennen könnte. Wie war das bei dir?
Okay, sehr interessant, dass du das sagst. Also ich hatte jetzt, sagen wir mal so, ich hatte nicht immer das Gefühl, dass hier etwas schief geht. So, aber ich bin auch jetzt nicht aus dem Spiel rausgegangen und habe jetzt gesagt, boah, das war jetzt das beste Saisonspiel, was ich gesehen habe.
Nee.
Das ist jetzt aber auch nicht schlimm so, aber ich hatte zwischendurch so ein bisschen den Eindruck, wenn wir auch mal ins Spiel so ein bisschen reingehen, insbesondere nach den Führungstreffern jeweils, und das fiel ja kurz vor der Pause auch noch der Ausgleich von Lührs. Und da hatte man zwischendurch immer so ein bisschen den Eindruck, dass der MSV sich von der Spielweise hat so ein bisschen einlullen lassen. Mhm. So, dass das zwischendurch so ein bisschen zäh daherkam und dass die TSG quasi Schritt für Schritt immer dran gearbeitet hat, immer so ein Stück nach vorne zu kommen. Und der Ausgleich ist ihnen dann ja hinten raus gelungen.
Fand ich aber jetzt nicht so das Ergebnis einer wirklich konsequenten Spielweise von Hoffenheim, sondern eher so ein bisschen Nachlässigkeit.
Ja, sicherlich. Deswegen meinte ich auch, ne, man hat sich so ein bisschen auch einlullen lassen von der TSG selbst. So ein bisschen, dass die sich am Anfang auch erstmal vornehm zurückgehalten haben. Und nochmal hinten raus hat man es dann ja souverän gewuppt auch, ne, dieses Tor, wie das auch fällt, so ein bisschen. Da stehen noch 3 MSV-Verteidiger und Lührs stochert den Ball da irgendwie in diesem Pulk da irgendwie rein. Kann auch immer passieren, dass da in diesem Tohuwabohu da auch immer mal jemand so an den Ball kommt. Wichtig ist, gute Reaktion dann gezeigt in der zweiten Halbzeit.
Wollte gerade sagen, und das gehört dazu. Schön, dass ich unterbreche, weil du ja gerade so dich gewundert hast. 1:1 zur Pause, nachdem man das Spiel ja eigentlich dominiert hat, mehr oder weniger, sich hat vielleicht so ein bisschen hinten raus einlullen lassen, aber es gab ja auch in der ersten Halbzeit noch die ein oder andere gute Torchance.
Ja.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass Hoffenheim einmal im Spiel irgendwie mal in den Genuss kommt, das Spiel selber in die Hand zu nehmen, sondern die haben auch selber immer wieder auf uns geschaut. Also ich gab so den ein oder anderen Lichtblick, der 20er war das, glaube ich, Thiago Poller.
Ja, genau.
U19-Nationalspieler, kleiner Lockenkopf, ist euch vielleicht auch aufgefallen. Der war super krass an vielen Situationen beteiligt, ganz quirlig, ganz kreativ, ist mir sehr positiv bei Hoffenheim aufgefallen. Also natürlich war Hoffenheim jetzt nicht nur super destruktiv, die haben Sachen versucht, aber ich hatte nicht das Gefühl, einfach durch diese sehr sichere Grundordnung, die der MSV mit dieser Fünferkette inzwischen hat, dass da was anbrennt. Ich fand sogar eher, dass der MSV fast ein bisschen zu sehr auf Sicherheit gespielt hat zwischendurch.
Vielleicht war es das so ein bisschen, ne, dass man so zwischendurch den Eindruck hatte, dass sie sich eher ein bisschen zurücknehmen und dadurch kommt dieses Gefühl, sich einlullen zu lassen. ansonsten, also wie gesagt, sie hatten ja hinten auch, haben ja nicht viel zugelassen. Ich glaube, es gab in der zweiten Halbzeit nochmal einen guten Abschluss von Paul Henrich, den Braune relativ easy pariert.
War da nicht noch ein Lattenknaller bei oder ein Pfostenknaller? Bin ich mir ganz sicher. Auch Henrich? Henrich auf jeden Fall einer der auffälligsten Spieler, natürlich.
Aber das war im Hinspiel auch schon. Ne? Und aber allgemein, ja, sie haben es jetzt nicht groß anbrennen lassen. Es war ja kein Feuerwerk, aber hinten raus natürlich mit diesem dritten Tor hat es dann natürlich die Arena dann auch wieder angezündet. Ne? Und insofern alles gut und du brauchst auch das große Besteck. Ihr merkt, wir reden ja von absolut hohem Niveau mittlerweile. Ne? Und aber hinten raus hast du nochmal mit dem Tor von Conor Noss nochmal, sag ich mal, den Vogel abgeschossen, nochmal endgültig alle Zweifel beseitigt. Direkt danach war ja auch der Schlusspfiff.
Es plätscherte halt so ein bisschen hin. Lobinger zum 2-1, also man hat direkt gemerkt, wie auch die Marschrichtung der zweiten Halbzeit, ey, Lobinger hat das ja auch nach dem Spiel so gesagt, man hätte das nicht so spannend gestalten müssen, da gehe ich mit. Aber auf der anderen Seite gibt mir diese Aufstellung, die wir gerade haben, die gibt mir sehr viel Sicherheit. Fast so eine Sicherheit wie die Viererkette aus der Regionalliga, wo auch mit Hahn einfach eine grundsolide Sicherheit irgendwie ausgestrahlt wurde. Und das gibt mir diese Fünferkette auf jeden Fall jetzt auch. Ne? Und ich muss auch sagen, klar, das 3-1, das hat einem dann die nötige Sicherheit gegeben und dann war dann auch klar, jetzt brennt hier nichts mehr an. Aber auch vorher hatte ich nicht das Gefühl, dass das 2-2 jetzt groß in der Luft liegt. Und das gibt's ja durchaus. Und natürlich wurde auch hinten raus dann weiter abgesichert. Bulic ging raus und Dominik Becker durfte sein Debüt feiern tatsächlich.
Ich wäre fast wetten eingegangen, dass wir den in dieser Saison nicht mehr sehen. Da hätte ich verloren.
Ja, so. Thema Wetten verlieren, da kommen wir gleich noch zu. Aber auf jeden Fall hat er dann noch irgendwie 5, 6, 7 Minuten gekriegt, inklusive Nachspielzeit, und sich auch direkt schon mal eine Gelbe abgeholt.
Genau.
Also Arbeitsnachweis erbracht für Dominik Becker. Aber schön, dass er jetzt auch mit von der Partie sein kann. Und ich hoffe, dass er auch am Schluss dann nochmal eine Verstärkung sein kann. Wir spielen natürlich auch mit einer Dreierkette in der Innenverteidigung, wo auf jeden Fall auch mal theoretisch jemand nachrücken muss, falls da mal jemand K.O. ist oder verletzt geht.
Bürotechnik ist kein Verbrechen!
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Ja. Aber da wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Lieber möchte ich darüber reden, was ist denn auf einmal mit dem MSV los? Diese Niederlage gegen Essen war ja total die Initialzündung. War ja auch nochmal hat so eine Blockade im Kopf gelöst, habe ich das Gefühl. So vorher wurde mit angezogener Handbremse, es ging doch die ganze Zeit um nichts anderes. Aber jetzt scheint das irgendwie so jetzt oder alles oder nichts gewesen zu sein. Dieser Schalter und offensives darüber reden, noch offensiveres über den Aufstieg reden und jetzt oder nie Gefühl, das klappt. Es klappt. Es wird umgestellt. Wir haben eine Fünferkette, die deutlich mehr Sicherheit gibt. Also die Handschrift von Hirsch ist weiterhin erkennbar. Wir spielen weiterhin Sicherheitsfußball. Die Bälle sollen schnell auf die Außen getragen werden und keine Experimente vor der eigenen Abwehr, höchstens mal, um den Gegner rauszulocken. Aber dieses Fünferkette, respektive Dreierkette, wenn Çoskun und Jessen aufrutschen, das gibt eine unfassbare Sicherheit. Bulic, der gefühlt über alles und jetzt auch
überragende Bälle gespielt hat in diesem Spiel. Ne?
Supergeil, also,
wie Bulic, der die eingeleitet hat, Wahnsinn.
Oder? Aber dazu dann auch noch ein Feed, der dem Ganzen Ordnung gibt und so diesen Übergang schafft zwischen der 6, der 8 und der 10. Ganz geil. Also endlich kann der auch wieder seine Stärken ausspielen. Das ist mir so aufgefallen, das ist so wichtig. Und das ist ja das Geile, das hat ja Dirk auch schon mal in einem Artikel verwurstet, dass immer wieder andere glänzen können. Wir haben immer wieder andere Helden. Ne? Töpken, der auf einmal wieder da ist. Auch wieder eine Vorlage gegeben jetzt im letzten Spiel. Einfach geil. Oder Kota und Krüger. Zwei Spieler, gerade bei Krüger, wo man gesagt hätte, den müssen wir wohl abschreiben. Das scheint nicht zu funktionieren. Und auf einmal klappt das. Dieses unausrechenbare Dreiergespann zwischen Lobinger, Kota und Krüger, die sich alle irgendwie miteinander ergänzen, die jetzt keinen krass taktischen Aufbau haben, sondern alle drei ihre Stärken als Spieler nutzen. Einen Dribbler, Kombinationsspieler und bulliger Stürmer. Und damit irgendwie immer eine Kombination aufziehen. Einer ein bisschen ferner vom Ball, einer ein bisschen näher am Ball. Ey, warum nicht gleich so? Und dann mit dieser stabilen Absicherung hinten, das ist immer noch Handschrift Didi, aber schon noch mal eine Nummer weiter gedacht. Und ich bin wirklich begeistert. Also es hat diesen Schuss vom Bug tatsächlich gebraucht, um noch mal jedes Kärtchen noch mal umzudrehen. Aber das Ergebnis, tut mir leid, dass ich jetzt hier diesen Monolog halte, aber ich bin wirklich begeistert, dass diese Sachen alle ineinander greifen. Von Spieler kommen auf einmal, die keine Rolle gespielt haben und glänzen, und die Spieler, die geglänzt haben, wie Susek zum Beispiel, die erlauben sich jetzt mal eine kreative Pause, kein Problem. Und genauso wie dieses, wir zaubern noch mal ein anderes taktisches Korsett raus, das unsere Handschrift unterstützt, aber uns mehr Sicherheit gibt und damit auch diesen psychischen Faktor irgendwie so ein bisschen ausstellt, zu sagen, wir müssen gucken, dass wir nicht so viel verlieren. Ey, es passt für mich gerade alles, muss ich sagen.
Es ist vielleicht auch einfach diese Jägerrolle, die den MSV super gut liegt. Ne? Auch immer die Vereine, die oben stehen, jetzt vor sich herzutreiben und immer zu sagen, hey, guck mal, wir lassen jetzt hier nicht, wir hatten jetzt zwischendurch mal eine schlechtere Phase, in Anführungszeichen, gerade was die Auswärtsspiele angeht. Dadurch haben wir unsere Top-3-Positionen, die sie ja die ganze Saison inne hatten, haben wir jetzt verloren. Aber wir machen jetzt beispielsweise nicht den Move wie Hansa Rostock. Bei denen geht es gerade eher gefühlt in die andere Richtung. Und die müssen ja aufpassen, dass sie den Anschluss nach oben nicht verlieren. Sondern du machst jede Woche deinen Job aufs Neue. Richtig gut, richtig souverän. Du hast es angesprochen. Und es ist ja im Prinzip das, was wir in der Saison immer schon positiv gelobt haben. Weißt du, dieses Nachlegen können mit Spielern, Spielerentwicklung. Und du darfst ja auch eine Sache nicht vergessen, ne? Haben auch wieder einige Spieler, die auch wieder gefährdet sind, sich eine Gelbsperre abzuholen. Du hast auch einige Spieler, die noch verletzt sind. Ne? Das sind nicht wenige. Und dann aber das immer so hinzubekommen, dass genau diese Spieler, du hast sie ja im Prinzip gerade schon angesprochen, dann jetzt auf dem Punkt da sind, das ist wirklich unglaublich. Vielleicht eine Sache noch zu Florian Krüger. Vielleicht frage ich das Dietmar Hirsch auch mal am Donnerstag auf der PK. Oder am Mittwoch ist, glaube ich, die PK. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Krüger die Positionierung so als hängende Spitze mehr liegt. Wenn du dich dran erinnerst, am Anfang der Saison, wo du halt diesen Stoßstürmer, ja okay, Töpken am Anfang, aber als das dann eher so dahin ging, du hattest ja keinen richtigen Stoßstürmer im Prinzip oder nicht, was so richtig gut funktioniert hat. Da gab es ja die wildesten Kombinationen. Ich erinnere mich an zwei Spielen, wo dann Steffen Meuer dann der Stoßstürmer war. Ne? Also dementsprechend hat man ja Lobinger dann auch in der Winterpause geholt, weil einem der Typ so ein bisschen gefehlt hat. Und bei Krüger habe ich so ein bisschen den Eindruck, weil er das häufig spielen musste, da ist er ein bisschen untergegangen. Und jetzt aber auf der Position, wo er jetzt ist, so ein bisschen als hängende Spitze, ergänzt es sich sehr gut, auch mit Lobinger zusammen. Lobinger hat selbst auch im Mixzone-Interview gesagt, dass er versteht sich auch privat super mit Krüger und auf dem Platz sowieso, also dass das gut funzt. Was ich dann wiederum interessant finde, jetzt Krüger ist jetzt nicht der klassische Zehner, aber wenn du dann auch mal guckst, dann die Positionen hinter der Sturmspitze, wie viele da potenziell spielen können, das ist auch wahnsinniger Konkurrenzdruck da. Ne? Also mit Krüger, mit Fied, mit Leon Müller könnte da theoretisch auch spielen, mit Conor Noss, also Müller eher ganz theoretisch, ne? Aber Conor Noss beispielsweise, der jetzt viel auch eher von der Bank kommt. Also ist auch da die Konkurrenzsituation sehr groß und Konkurrenz belebt das Geschäft ja häufig auch.
Absolut. Wir haben genau ja diese Situation des tiefen Kaders, die ja auch durchaus mal in die Kritik geraten ist, wo man gesagt hat, da gibt es doch bestimmt unglückliche Spieler. Aber die Mannschaft, die schafft es scheinbar, auch die Spieler, die nicht mehr die erste Geige spielen, dann trotzdem motiviert zu halten. Also dass untereinander auch die Stimmung so passt, dass jeder sich auch wertgeschätzt fühlt und dann auch wieder 100% bringt. Weil ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn da einer kommt und sagt, mir doch egal, ich sehe hier eh kein Land, jetzt kriege ich hier 5 Minuten oder 10, nächste Saison bin ich hier weg. Ja, also das sieht man bei keinem Spieler und keiner bleibt auf der Strecke, so gesehen. Ne? Und dazu kommt, dass ein Niklas Jessen einen Sprung nach vorne gemacht hat.
Wahnsinn.
Also viel greift gerade ineinander und es könnte tatsächlich genau zum richtigen Zeitpunkt sein. Du hast es aber gerade einmal angesprochen, das möchte ich jetzt, bevor wir in das Aachen-Segment gehen. Und wir müssen ja auch noch über einen bestimmten, eine Sache hätte ich ja beinahe vergessen, wir müssen natürlich noch über einen Star sprechen, der in der Arena war. Wir sind ja alle ganz, ganz bleich geworden.
Ganz wuschig geworden.
Ganz wuschig. Also ich bin ja, gelbe Karten. Da ist ja auch Braune gefährdet tatsächlich. Ja, ja. Ne? 4 Gelbe für Braune. Boah, also nichts gegen unsere Ersatzkeeper, aber den Stammkeeper nochmal im Aufstiegsrennen nochmal potenziell zu verlieren, das wäre hart. Wer hat noch? Bulic hat, glaube ich, 9, ne?
Ja, Bulic hat 9. Tugbenio müsste, glaube ich, immer noch bei 4 stehen. Gut, und Lobinger auch, meine ich.
Also gut, Tugbenio wird, glaube ich, diese Saison, ich weiß nicht, wird er nochmal spielen? Der ist immer noch angeschlagen, oder?
Ja.
Also da halten wir mal ein dickes Fragezeichen dahinter. Aber Lobinger, Braune und Bulic sind natürlich Korsettstangen dieser Mannschaft. Also da könnte es jetzt schon gegen Aachen schon soweit sein, weil Aachen ist natürlich ein Spiel, das emotional wie körperlich, glaube ich, alles abverlangen wird.
Ja, wobei Braune wurde auch im Anschluss ja nach dem Hoffenheim-Spiel auch nochmal darauf angesprochen und er da auch selbst gesagt hat, er muss sich da emotional. Es ist für ihn immer so ein bisschen so ein Emotionsbooster, gerade in Spielen, wenn er nicht so viel zu tun hat, dass er auch mental im Spiel drin bleibt. Ja. Ne? Und das, ich finde, das ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Aber klar, er sagt auf der anderen Seite auch, dass er jetzt dann schon da extrem aufpassen muss, gerade bei Torhütern. Es sei denn, du faulst jetzt irgendwie im Strafraum oder so, dann kriegst du ganz schnell eine gelbe. Ansonsten waren ja die meisten gelben Karten, das waren ja eigentlich immer
Meckern
nur
oder Zeitspiel.
Ja, genau. Und das hat ja Dietmar Hirsch auch auf der PK vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt, dass wenn es im Zweikampf oder so passiert, dann kannst du nichts machen, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen oder von einem Bulic verlangen, ja, mach mal hier jetzt weniger oder pass mal jetzt mehr auf. Das geht dann einfach nicht, dann ist es so. Aber er möchte schon, dass die Spieler doch konsequent darauf achten, diese Undiszipliniertheiten, diese kleinen Sachen, für die du schnell gelb sehen kannst, dass man die in dieser Phase doch versucht, konsequent zu unterbinden, dass es da keine unnötigen Sperren in Anführungszeichen gibt.
Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob das gegen Aachen so gut funktioniert. Denn das Spiel nach Aachen ist ja direkt das Heimspiel gegen Cottbus, oder?
So ist das.
Oh, das hast du da natürlich direkt auch im Hinterkopf. Ne? Hoffentlich sorgt das nicht teilweise für eine angezogene Handbremse. Wir müssen aber noch über eine Sache sprechen, die am Samstag wahrscheinlich den einen oder anderen auch nur aus diesem Grund ins Stadion gelockt hat.
Da hat der MSV auch clever gemacht, ne? Gerade bei den Jungen, und es trifft ja eher das junge Publikum.
Nader El-Jindawi.
Ja.
Ist ein Influencer und Fußballer, der in den Reihen der TSG Hoffenheim spielt, der zweiten Mannschaft. Natürlich nur aus spielerischen Gründen dort hingewechselt. Hat seine spielerische Karriere bei Hertha oder so angefangen. Also ist, glaube ich, Berliner.
Ja.
Aber der Mann arbeitet eher mit dem Smartphone als mit dem Fuß. Er ist ein begnadeter Fußballer. Das ist für ihn auch noch ohne Probleme mehr oder weniger für eine Drittliga-Spielerkarriere reicht. Aber der Mann hat 2,4 Millionen Views, Follower. Man merkt, dass ich ein echter Millennial bin, ey. Der hat 2,4 Millionen Follower auf Insta, ne?
Ja.
Wieso?
Ja, die Frage kann ich dir jetzt auch nicht beantworten.
Was macht der denn?
Ja, er ist halt, er ist so ein bisschen das, oder er steht für das, was gerade für junge Fußballfans, glaube ich, heute so gut funktioniert. Nämlich zum einen, du bist Profifußballer, klar ist er nicht in der Garde ganz vorne, muss man ja auch sagen. Aber er hat sich halt ein anderes Leben drumherum auch noch aufgebaut. Und das funktioniert gut miteinander. Und es spricht die junge Generation auch an. Wenn du dir mal anschaust, jetzt, also immerhin in der dritten Liga in dieser Saison, 22 Spiele hat er gemacht, wurde ja auch eingewechselt.
Ja.
Hat aber, wenn du mal höher guckst, ja, ein Zweitligaspiel, ein Pokalspiel für Hertha gemacht. Also er ist aber spielerisch, steht er nicht an vorderster Front, das ist mal ganz klar. Wenn man mal auf sein Instagram-Profil guckt, er lässt halt seine Community, die ja sehr treu ist, haben wir ja auch im Stadion gehört, als er zum Warmlaufen gegangen ist.
Wie viele Minuten hat er gekriegt? 10 oder so insgesamt beim Spiel? Ne? Junge, schon beim Warmlaufen, wir hatten Kinderscharen vor uns, die schrien, ey, ey,
mit den Handys.
Mit den Handys. Und ich musste erst checken, was ist los? Und dann war mir klar, ja klar. Es muss der Influencer sein und nicht irgendwie, es ist so weird.
Also grundsätzlich stehe ich dem auch immer so ein bisschen kritisch gegenüber, weil er lässt halt seiner Community auch viel an seinem Familienleben teilhaben. Also er teilt da auch sämtliche Fotos von seinen Kindern. Das finde ich aus Mediensicht oder was Medienkompetenz angeht, finde ich das höchst fragwürdig. Also Bildern von seinen eigenen kleinen Kindern auch so einfach so im Netz zu verteilen, bin ich gar kein Fan von. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Gehe ich mit.
Aber grundsätzlich, das, was ihn halt so ein Stück weit auch erfolgreich macht, ist halt, dass er unfassbar nahbar ist. Es gab ja früher auch, als er Regionalliga gespielt hat, oder ich glaube, es gab mal irgendwie, da hat er einen Aufruf gemacht. War das irgendwie Kreisligaspiel oder so? Irgendwie, also eher ein Spiel weiter unten in der Liga, wo er gesagt hat, ey, komm vorbei, ich spiele da. Die mussten, glaube ich, zwischendurch das Spiel abbrechen, weil da die Leute aufs Spielfeld rennen wollten und Fotos mit ihm machen wollten. Er schafft's halt. Auf der einen Seite natürlich, er ist ein hochbezahlter Fußballspieler, aber was du immer wieder hörst, er ist für seine Community da, er ist nahbar. Was in diesem Geschäft ja häufig, gerade je höher es geht, ne, schottet man sich ja immer mehr ab. Und er ist einer, der da vollkommen offen ist. Und das kommt bei der jungen Generation halt sehr gut an.
Wie funktioniert das denn dann? Aber er ist ja immer noch Fußballprofi. Ne? Hoffenheim 2 und Hoffenheim generell, das ist natürlich ein Profiverein. Es gibt so viele, fast jeder Fußballer hat doch einen Instagram-Kanal. Warum darf er quasi mehr als alle anderen Fußballprofis? Weil ich meine, Toni Kroos, ganz hochgegriffen oder so, die haben ja auch natürlich Millionen von Followern. Und bei ihm reicht das, dass er sich quasi nahbar gibt, um 2,4 Millionen Follower zu haben als irgendwas zwischen Vierter und Drittliga?
Na, man muss ja dazu sagen, er macht das ja schon jahrelang. Ne? Das hat sich ja Stück für Stück aufgebaut. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Geheimrezept ist. So, keine Ahnung.
Also verstehst du, was ich meine?
Ja,
der ist ja, also würde jetzt irgendjemand von einem Regionalligisten anfangen. Ich meine, da gibt es so ein paar. Es gibt ja auch hier, beim Wiedenbrück spielte einer, der hat mit seiner Freundin dann die ganze Zeit irgendwie, die Freundin hat irgendwie seine Fußballspiele kommentiert und daraus haben die dann auch so, glaube ich, so ein kleines Business gemacht und das war auch irgendwie ganz süß und ganz witzig. Also dass es das ja durchaus auch inzwischen gibt, aber bei 2,4 Millionen bin ich halt schon hellhörig geworden, weil ich mir dachte, das ist ja der Wahnsinn. Wie viel hat der MSV bei Insta?
Das weiß ich jetzt, kann ich dir jetzt auch
auf jeden Fall weniger, würde ich sagen.
Möglicherweise, aber
ich guck's direkt nach. Mache ich jetzt direkt mal.
Letztendlich, das genaue Geheimrezept, wie gesagt, kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin auch eher in der Richtung, dass ich sage, mein Geschmack trifft es jetzt.
MSV hat knapp 85.000 Follower bei Instagram.
Na ja.
Nader El-Jindawi hat 2,4 Millionen. Okay, nur mal um die Relation da so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, wenn du dann erstmal in diesem Business drin bist, dich auch mit anderen Content-Creatern umgibst und so weiter, der ist ja tief in der Szene drin. Und er war ja auch, ne, wir haben ja gerade dieses Thema mit den Kleinfeldligen, Icon League, Baller League, die wurde ja jetzt eingestellt. Aber ich glaube, in der Baller League hatte er auch ein eigenes Team, glaube ich sogar.
Ja, okay.
Und wenn das gerade, das ist, also mich spricht das eher nicht an. Ich habe es mal versucht, aber das Interesse ging schnell nach unten. Aber ja, es ist eine Mischung aus sehr vielen, wo man sagt, das ist, mein Geschmack trifft es nicht. So muss es aber auch nicht. Ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. So, und letztendlich, es gibt die Menschen da draußen, die das toll finden. Er spricht junge Menschen an. Er ist vielleicht für viele auch ein Vorbild. Wenn du mal seine Vita anguckst, dass der auch viel mit Verletzungen und so weiter, Krankheiten zu kämpfen hatte. Also er hat auch einen sehr spannenden Lebenslauf.
Ja.
Von daher, ja, ist das heute so der Zahn der Zeit, so ein bisschen.
Wie gesagt, es geht auch überhaupt nicht darum, dass ich ihm das nicht gönne. Ich war viel mehr interessiert darüber.
Letztendlich, er hat die 2,4 Millionen Follower, also ist er der Gewinner von uns. Wobei, ich brauche die 2,4 Millionen Follower
nicht. Darum geht es mir immer. In diesen Ferien denke ich überhaupt nicht, sondern halt aber auch, dass ich sage, ist natürlich ein schlauer Schachzug vom Hoffenheim, den sich dann nochmal in die zweite Mannschaft zu holen. Gerade bei so einem Standortnachteil, sage ich mal, wie Hoffenheim, kann das auf jeden Fall nur zum Vorteil gereicht sein. Anyway, auf jeden Fall.
Wir haben jetzt viel drüber gesprochen. Lass uns mal.
Nein, aber weil es einfach auch eine ziemlich interessante Personalie ist, dass ein Spieler, der dann irgendwie in der 80. Minute kommt und auf der Bank bei Hoffenheim 2 sitzt, so viele Follower hat und dann auch so das Stadion anzündet nochmal. Wir wünschen ihm natürlich aber alles Gute und das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass wir es ihm nicht gönnen. Einfach nur interessant. Ein Phänomen.
Ja, genau.
Total. Wir haben jetzt aber auch schon super viel gelabert. Eigentlich haben wir gesagt, komm, wir machen heute eine Dreiviertelstunde. Ich sehe jetzt schon, dass das mit Blick auf die Uhr wahrscheinlich nichts wird, weil wir müssen natürlich auf diesen Westschlager gucken. Am Freitag, 19 Uhr, Tivoli Aachen. Und Mann, das hätte eine ganz entspannte Fahrt werden können, wenn die Aachener weiter so rumgedümpelt hätten wie in der Hinrunde. Haben sie aber überhaupt nicht, mein lieber David. Denn die Statistiken, die könnten, was Hin- und Rückrunde angeht, bei Aachen nicht unterschiedlicher sein.
Ja, das Irre ist ja, fangen wir vielleicht mal mit Heim und Auswärts an. Das hilft dem MSV vielleicht ein bisschen.
Ist das genau umgekehrte bei denen, ne?
Ja, in der Heimtabelle sind sie aktuell auf Platz 14, auswärts auf Platz 2. Was ja aber auch komisch ist, wenn du mal bedenkst im Hinspiel, dass der MSV ja Aachen schon dominiert hat.
3-1,
ne? Ja, also insofern. Hast du aber Hin- und Rückrundentabelle angesprochen. Und Hinrunde 17. Platz und Rückrunde aktuell auf Rang 2. Das ist so unfassbar, was Mersa Selimbegovic aus dieser Mannschaft gemacht hat. Ich weiß noch genau, als er gekommen ist, und es ging ja nicht gleich von Anfang an durch die Decke, ne? Die ersten Ergebnisse waren nicht gut und ich war mir sicher, der wird ganz schnell wieder weg sein. Aber wie die da den Turnaround geschafft haben, würde die Saison ein paar Wochen länger gehen. Wäre ich mir sicher, die würden noch mal in den Aufstiegskampf eingreifen.
Total.
Und auch
total.
Die Spieler, schauen wir mal auf die Spieler drauf. Allein Mika Schröers, den sie ja jetzt auch fest verpflichtet haben von Arminia Bielefeld, 18 Tore, 9 Vorlagen, ein Lars Gindorf, ein sicherer Typ vom Elfmeterpunkt, 22 Tore.
10 Vorlagen.
Ja.
Der hat 32 Scorer, Lars Gindorf. Das ist der Wahnsinn, oder?
Ja.
Also, wie sein Stern jetzt nochmal in der dritten Liga aufgegangen ist, unfassbar. Unfassbar. Leihgabe von Hannover 96 haben jetzt auch unter der Woche tatsächlich oder in der vergangenen Woche tatsächlich auch verlautbaren lassen, dass Gindorf zurückkommen soll. Klar, ja, mit diesen Scorern, da würde ich den auch auf jeden Fall zurückholen. Man muss also tatsächlich sagen, das sind so die Spieler, die jetzt auch zuletzt in den letzten Wochen auch absolut nochmal von sich reden gemacht haben. Du hast es gerade nochmal gesagt. Mit was für einem Gefühl gehst du denn dann jetzt in dieses Auswärtsspiel? Klar, wir haben mit diesem Auswärtsfluch besiegt, aber jetzt gerade, ich habe jetzt auch mal die letzten Spieler auf dem Tivoli angeguckt, auch das Stadion hat gefühlt so eine Wandlung durchgemacht. In der Hinrunde waren das die schlimmsten Strafräume vom Rasen in der Liga gefühlt. Das war einfach nur ein Schlammbad, ne? Und da haben die dann tatsächlich den Rasen neu verlegt und dann wurde mit dem Erfolg kam auch wieder mehr auf den Tivoli. Der Tivoli ist ja auch noch mal ein bisschen größer als die MSV-Arena. Übrigens auch von einem gewissen Walter Helmich gebaut. Das sah so krass aus und die Stimmung da war so anzündend auf dem Tivoli, dann die letzten Spiele, die ich gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, boah, da dann hin. Und wenn wir bis dahin unsere Auswärtsschwäche nicht besiegt haben, na dann, gute Nacht, Marie.
Also erstmal können wir ja allgemein uns auf ein sehr stimmungsvolles Spiel freuen. Ne? 5.600 Fans oder 5.600 Karten wurden, glaube ich, an den MSV vergeben. Das war genau das, was ich vorhin verwechselt hatte mit den kostenlosen Freitickets. Bei dem einen waren es 5.500, bei dem anderen 5.600. Ach. Deswegen habe ich das vorhin verkehrt rum gesagt. Insofern, es kommen viele mit aus Duisburg und ich hätte jetzt so ein bisschen gesagt, in Bezug auf den Aufstiegskampf, es wird ein Knackpunktspiel. Wobei, das kann ich dann in den Wochen später über jedes Spiel sagen. Ne? Das ist ja das Absurde. Ich glaube, für meinen Geschmack, wenn du da, also verlieren darfst du auf keinen Fall. Aber wenn du da aus diesem heißen Tivoli einen Punkt mitnimmst, dann musst du schon gegen Cottbus auf jeden Fall gewinnen. Aber wenn du da aus diesem heißen Tivoli einen Punkt mitnimmst, könnte man vielleicht sagen, oh, für einen Aufstiegskampf wäre das vielleicht zu wenig. Ich würde in der Endabrechnung, würde ich denken, dass das sogar ganz gut passen könnte. Wie wenn du jetzt da mit Null rausgehen würdest. Ein Sieg wäre natürlich, also wenn du da gewinnst, prophezeie ich dir, dann wird der MSV anfangen zu fliegen. Weil das ist nochmal auswärts, Tivoli, schwieriges Geläuf, wobei jetzt eher wahrscheinlich weniger.
Wahrscheinlich, nee, sah super aus im letzten Spiel.
Aber es kommen viele Fans mit und wenn du da bestehst, dann wüsste ich nicht viel, was den MSV noch aufhalten sollte.
Also
dann wird die Brust, glaube ich, so breit sein.
Da geh ich fast mit, weil das ist, glaube ich, so die letzte große Prüfung. Natürlich kommt Cottbus, aber Aachen mit dem Hintergrund, dass wir eigentlich in der Rückrunde auswärts jetzt nicht die großen Sterne vom Himmel spielen. Eine ganz, ganz kribbelige Situation. Ich möchte auch noch Jonas Oehmichen nennen,
ja,
den zentralen offensiven Hybridspieler. Ich möchte mich auch noch mal dazu bedanken, lieber Pavel. Vielen Dank für deine Spieltagsvorbereitung, die wir natürlich auch immer wieder mal einfließen lassen, hier auch in den Podcast. Im MSV-Portal könnt ihr euch gerne auch mal
ja, die ganzen Sachen, die der liebe Pavel da immer wieder reinstellt, auch mal angucken, dann sind zum Beispiel jetzt auch so ein bisschen die Spieler, auf die es ankommt, noch mal ein bisschen beleuchtet worden. Also du hast, wir haben sie schon genannt, Lars Gindorf und Mika Schröers. Dann aber Jonas Oehmichen, der so ein bisschen linker Winback, Achter oder hoher Verbindungsspieler spielt. Dann Mehdi Lune, Struktur- und Rhythmusspieler, ein tiefer Spielmacher auf der zentralen Situation. Und als rechter Wingback oder rechter Verteidiger Pierre Najombe. Das sind die Leute, die wahrscheinlich gerade bei Aachen diejenigen sind, die da den meisten Alarm machen. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass da direkt aus diesen Spielern auch eine Aufgabe für den MSV mit an die Hand gegeben wurde, beziehungsweise wie der MSV die Schwächen dieser Spieler ausnutzen könnte. Zum Beispiel geht's bei Gindorf keine offenen Halbräume vor der Kette geben, enger Sechserzugriff, Innenverteidiger nicht unnötig herausziehen, lieber Passweg zu als frühe Mannorientierung. Bei Mika Schröers Tiefe sichern, Restverteidigung sauber halten, Flankengeber und Schnittstellenspieler früh stören, enge Boxverteidigung. Das sind ja die beiden, auf die wir wahrscheinlich am meisten achten müssen, mal abgesehen von den anderen drei, die ich gerade genannt habe.
Ja.
Das hört sich für mich sehr nach einem Sicherheitskonzept an, das wir ja jetzt ja auch teilweise fast unnötig gegen Hoffenheim gespielt haben. Was erwartest du für ein MSV? Was für eine Hirschhandschrift erwartest du am Freitag?
Ich glaube genau das, dass du vor allem am Anfang versuchst, weil, wie gesagt, der Tivoli wird brennen, auch von den Seiten der Aachener Fans natürlich, und dass du da den Stecker ziehst, nämlich indem du vorher das sauber verteidigst und dich dann peu à peu ins Spiel arbeitest, ne? Dass du dich nicht von dieser Stimmung, insbesondere der Heimfans, anstecken lässt und dann direkt hinten es brennt, und weil dann wird's, wenn hinten die Tore fallen, wird's ganz schwer, das Ding umzudrehen. Hat der MSV zwar in dieser Saison auch schon häufiger hinbekommen, aber ich glaube, mit diesem Alemannia Aachen, da wird's sehr schwierig. Insofern, sicher in dieses Spiel reinkommen, vielleicht umgekehrt, weil ich vorhin gesagt habe, die TSG hat den MSV so ein bisschen eingelullt. In dem Falle vielleicht ein bisschen versuchen, die Alemannia ein bisschen mürbe zu machen, die so ein bisschen in die Knie zu zwingen durch kleine Zweikämpfe und so weiter. Es wird ein sehr emotionales Spiel werden. Da hier und da ein bisschen spielerisch provozieren auf der einen oder anderen Seite und dann so Stück für Stück ins Spiel kommen. Wir haben die starke Offensive angesprochen, aber Aachen kassiert auch viele Tore, nicht mehr ganz so viele, wie es vorher mal war. Aber auch gerade mit der Torhüterposition ist, finde ich, das nicht so ganz überzeugend. Das heißt, der MSV, die werden Chancen bekommen, gar keine Frage, hinten sicher stehen, und dann wirst du das Ding nicht verlieren. Aber das, ne, das ist immer so leicht gesagt.
Die letzten 10 Spiele hat Aachen 25 Punkte geholt, 24 Tore geschossen und nur 9 kassiert. Das ist natürlich eine Formkurve, ja, die brennt quasi, ne? Also hier hatte Pavel dann noch was Interessantes, das möchte ich noch dazufügen. Osnabrück hat gezeigt, wie man Aachen trotz Druck und Feldpräsenz schlagen kann. Erste Pressingwelle lösen, Tiefe finden, Abschlussqualität hochhalten. Cottbus hat umgekehrt erlebt, wie Aachen ein offenes, aktives Spiel auf seine Art gewinnt. Weniger Ballbesitzkontrolle, aber mehr Kettenbrüche, weniger kritische Verluste und deutlich mehr Ertrag aus zweiten Aktionen. Also ich glaube sehr, dass wir sehr darauf konzentriert sein werden, Mika Schröers und Lars Gindorf im Zaum zu halten und sehr geduldig, wie du es schon gesagt hast, geordnete, kleinere Nadelstiche setzen. Wahrscheinlich wieder Krüger, Kota, Lobinger, so ein bisschen auch wieder schnell über lang auf die Außen kommen, schnell irgendwie ein Kombinationsspiel über Außen aufziehen und ansonsten vor dieser Dreierkette keinen Unsinn bauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen gewarnt sein. Also es, ja, wie gesagt, ich halte das tatsächlich noch mehr, einfach weil Cottbus nach Hause zu uns kommt, halte ich das so mit für die größte und schwierigste Aufgabe, die uns noch vor der Brust steht. Das, da kann jetzt jeder, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr das ganz anders seht und ihr mich jetzt für völlig verrückt haltet. Aber für mich ist das, und ich bin sehr, sehr kribbelig, ich werde Freitag da sein.
Für Zebra FM!
Yay! Und diesmal klappt's hoffentlich dann auch. Und dann bin ich auch wirklich mal wieder mit bei Zebra FM dabei, da freue ich mich riesig. Zusammen mit dem Daniel werde ich dann ab 19 Uhr am Freitag für euch on air sein, natürlich. Und ihr seid dann hoffentlich, wenn ihr nicht im Stadion seid, zahlreich dann auch anwesend online und hört zu. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin wirklich super kribbelig. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich war nämlich noch nie im neuen Tivoli.
Ich auch nicht.
Und im alten übrigens auch nicht.
Ja,
also deswegen eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Und ich glaube,
Damit haben wir es heute auch schon, oder?
Ja.
Ah, noch nicht ganz.
Ach so, du möchtest noch oder zumindest ein Teil deines...
Ich habe doch gesehen, dass hier unten was aufgeglänzt hat.
Ja, soll ich mich mal bücken?
Bück dich mal.
Der alte Mann. Bitteschön.
Oh, was sehen meine schwachen Augen?
Hat leider nur die falsche Farbe, das bitte ich zu entschuldigen.
Ach nein, ich finde die Dose wunderschön.
Ich habe blau-weißes auch noch zu Hause, beim nächsten Mal kommt eine blau-weiße Dose.
Also das ist jetzt quasi,
Der Anfang von deiner Wette, die du gewonnen hast.
So, muss ich das jetzt hier exen? Muss ich jetzt quasi...
Nein,
um Gottes Willen, muss ich ein Loch reinhauen und...
Das machen wir nach Dienstende, wir haben hier auch einen Bildungsauftrag, ne? Also
wir haben einen Bildungsauftrag.
Ja, das habe ich jetzt festgelegt.
Ach, das ist mir neu. Naja, gut. Ey, man lernt nie aus. Naja, gut. Aber ihr seht, Leute, Wettschulden sind Ehrenschulden, wenn auch...
In den falschen Farben.
Und ein bisschen runtergebrochen. Ich hoffe, da ist noch deutlich mehr gekommen.
Ja, natürlich. Das ist jetzt ein Anfang.
So. Na gut.
Damit die Leute nicht immer sagen, ich würde hier gar nichts liefern, ist das sozusagen...
Ob das den Leuten reicht, liebe Leute?
Nein.
Sagt dem lieben David doch mal, was ihr davon haltet.
Meine Güte, wirklich.
Und ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz entspannte Woche. Anders als ich die haben werde, weil ich denke alle 20 Minuten an den MSV gefühlt im Moment. Und bin wirklich nervös. Und wenn ihr das auch seid, dann, ja, weiß ich auch nicht.
Schreibt es in die Kommentare.
Kann ich euch aber auch nicht helfen, weil ich bin es genauso. Ansonsten hören wir uns hoffentlich am Freitag und sehen und hören tun wir uns dann wieder nächste Woche. In dem Sinne, macht's gut, schöne Woche, ciao, ciao.
Tschüss.
Streifendienst 1902, der MSV-Talk. Eine Produktion von Radio Duisburg und der NRZ. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.